Polizei, Ordnungsamt und alle weiteren Fachbehörden, insbesondere dann natürlich auch Rettungsdienst und Feuerwehr. Wir wollen keine Veranstaltung verhindern. Wir wollen dem Bürger quasi als Service zur Verfügung stehen, gemeinsam einen Blick drauf werfen, gucken, wo sind die Gefahren und dann reagieren.
Blaulicht im Weserbergland, der Podcast bei Radioaktiv. Für alle, die wissen möchten, wer hier im Weserbergland rund um die Uhr für unsere Sicherheit unterwegs ist. Und Sicherheit ist auch genau das richtige Stichwort. Bei uns geht's heute um die Sicherheit bei Veranstaltungen. Ein Thema, das in den letzten Jahren stark in den Vordergrund gerückt ist. Da werden Stadtfeste und Weihnachtsmärkte mit Zufahrtssperren abgesichert oder Kontrollen verstärkt und damit allen Beteiligten einiges abverlangt, den Veranstaltern und den Behörden und Organisationen, die solche Feste und Aktionen genehmigen, begleiten und im Zweifelsfall auch eingreifen müssen. Aber es gibt natürlich auch noch jede Menge andere Dinge, die bei Veranstaltungen beachtet werden müssen, damit alle sicher und friedlich feiern können. In der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden ist Jörn Schedlitzki für das Thema zuständig. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Blaulicht im Weserbergland. Vielleicht vorab, Jörn, erstmal dein Aufgabenbereich bei der Polizei. Das nennt sich offiziell Sachbearbeiter Einsatzgefahrenabwehr. Was verbirgt sich eigentlich genau dahinter?
Bei der Inspektion gibt es den Ermittlungs- und den Einsatzbereich. Ich bin jetzt im Einsatzbereich und mache Grundsatzkonzepte, aber auch was die Gefahrenabwehrgesetze angeht, also das allgemeine Gefahrenabwehrgesetz wäre das NPOG, das niedersächsische Polizei- und Ordnungsgesetz, aber natürlich auch die speziellen Gefahrenabwehrgesetze wie Ausländerrecht, Umweltrecht und Waffenrecht. Das sind so meine Aufgaben, im Wesentlichen Grundsatzvorgaben zu machen, damit die Kollegen auf der Straße dann handlungssicher sind.
Wie sieht da so normalerweise dein Arbeitsalltag aus?
Ja, der Arbeitsalltag ist schon geprägt von Büroarbeit, sag ich mal, wie man sie aus dem Stab klassisch kennt, also Dienstanweisungen schreiben, Vorgaben der Polizeidirektion Göttingen auch umzusetzen auf der PI-Ebene und das natürlich nicht ganz alleine, wie ich es möchte, sondern in Absprache mit dem Inspektionsleiter oder dazwischen auch noch mit dem Leiter Einsatz.
Und du hast natürlich auch mit vielen anderen Menschen rundherum zu tun, zum Beispiel eben, wenn es um das Thema Sicherheit bei Veranstaltungen geht. Das ist ja in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund gerückt, hat vermutlich mehr als einen Grund.
Ja, genau. Also wir haben im Veranstaltungssicherheitsbereich, sage ich mal, nach Corona feststellen müssen, dass ja die Freizeitverhalten der Menschen sich schon geändert haben, insbesondere was die Veranstaltung angeht. Veranstaltungen müssen immer höher und größer und skurriler werden. Also es gibt da ja mittlerweile so Holi-Festivals oder Flashmobs. Hier bei uns selber im Bereich haben wir ja auch Traktorpulling mittlerweile im Bereich Hessisch-Ollendorf, was größer geworden ist. Also es wird immer bunter und verrückter. Ich denke da auch an Veranstaltungen wie in Halvesdorf auf dem Alpha-Gelände. Da gibt es die Dachnomaden, die dann mit vierstelligen Fahrzeugzahlen hier anrücken und da 3 Nächte auf ihrem Pkw-Dach campen. Aber auch solche Geschichten wie große Zeltlager. Und dann gibt es aber auch so schlichte alkoholische Veranstaltungen, sag ich mal, die sich dann einfach Bier-Yoga nennen. Und das ist natürlich dann immer schon die Frage, inwieweit muss die Polizei, aber auch andere Behörden da für Sicherheit rundherum sorgen.
Gibt es denn noch andere Aspekte, außer jetzt eben die Größe der Veranstaltung oder die Art der Veranstaltung, die beim Thema Sicherheit für euch immer mehr in den Vordergrund rücken? Ist ja auch politische Lage und ähnliche Dinge.
Genau, wir haben natürlich zum einen das Lagebild. Das prägt ja die Einsatzkonzepte der Polizei durchweg. Das heißt, Lagebilder sind Grundlage für das polizeiliche Tätigwerden. Die Frage ist, wo gibt es Auffälligkeiten? Und dann muss man sich natürlich fragen, was gibt es für Auffälligkeiten im Landkreis? Also wir hatten schon Unfälle im Betrieb, zum Beispiel Fettverbrennungen durch eine umgekippte Fritteuse. Wir hatten schon Überfüllungen, punktuell ja auch beim Felgenfest, aber auch bei Scheunenfesten, wo einfach für eine Scheune viel zu viele Besucher dann vor Ort sind und aber es nur wenig Notausgänge gibt. Wir haben natürlich den übermäßigen Alkoholgenuss durch Kinder und Jugendliche festgestellt. Da habe ich immer gleich die Anmerkung, dass ja nur der Mutti-Zettel, so will ich es mal sagen, nicht den Alkohol gesünder macht. Also das Problem stellen wir schon fest.
Mutti-Zettel vielleicht erklärt für die, die es nicht kennen.
Mutti-Zettel ist ja quasi die Abgabe der Ziehung der Eltern an eine Person, die über 18 Jahre alt ist. Und das wird auf diesen Reine-Weg-Disco-Veranstaltungen gerne genutzt, um eben auch als 16-Jähriger länger vor Ort zu bleiben. Und das macht aber den Alkohol nicht ungefährlicher. Das ist immer so die Botschaft, die ich bringe. Wer da als 18-Jähriger dann beaufsichtigt, zur Beaufsichtigung berechtigt ist, sollte seine Aufgabe schon ernst nehmen. Nur der Zettel macht es eben nicht. Ne?
Wenn es um das Thema Veranstaltung geht, dann kommt ihr als Polizei ja spätestens, würde ich mal sagen, dann ins Spiel, wenn eben irgendwas schief läuft. So die Klassiker, die du da bisher erlebt hast?
Ja, also grundsätzlich sagt die Polizei immer, wir regeln den Gefahrenüberhang. Das sind also im Wesentlichen die störenden Einwirkungen von außen oder von innen. Also die kriminellen Handlungen im Zusammenhang mit Alkoholgenuss. Wir denken da an die Schlägereien. Wir denken da aber auch hier praktisch aus den letzten Jahren an die sogenannten Pfefferbombenattacken. Das heißt, es wird auf der Tanzfläche eine Pfefferbombe gezündet, beziehungsweise nicht gezündet, die werden einfach nur vertreten. Und dann ist das so, als wenn sie mit Pfefferspray um sich sprühen. Und das löst natürlich eine Panik aus, bis hin zur Massenpanik. Da ist natürlich die Polizei dann auch mit im Boot, aber nicht nur die Polizei alleine, sondern insbesondere auch mit unseren Partnern vom Rettungsdienst und dann zum Teil auch der Feuerwehr, schreiten wir dann natürlich ein und sind dabei. Die Polizei hat noch das Problem, dass vom Grundsatz her für die Veranstaltungsgenehmigung, da kommen wir nachher noch drauf, ja das Ordnungsamt zuständig ist. Aber dann, wenn es mit der Veranstaltung losgeht, das sind ja meist die Abendstunden und dann die Polizei in ihre so nachgeordnete Zuständigkeit kommt. Das heißt, wenn das Ordnungsamt nicht oder nicht rechtzeitig vor Ort ist, ist die Polizei dabei. Und da muss man sich einfach vorstellen, es ist unglücklich, wenn die Streife von gar nichts weiß und im Rahmen der Streifenfahrt dann feststellt, Mensch, hier ist aber ein schönes Scheunenfest. Leider viel zu viele Leute da, viel zu viel, die auf der Tanzfläche oder auf der Veranstaltungsfläche sich dann bewegen und viel zu wenig Rettungs- oder Notausgänge da sind. Dann müssen sie vor Ort handeln und als ein einzelner Streifenwagen 600 Leute dazu zu bewegen, ihre Feierlichkeit runterzuschrauben oder gar ganz abzubrechen, ist schon schwierig.
Das heißt aber, damit alle eben friedlich, fröhlich feiern können, sollte man oder die Veranstaltung eben durchführen können, sollte man sich vorher da so ein paar Gedanken machen. Wenn wir hier jetzt von Veranstaltungsplanung, Sicherheit, Sicherheitskonzepten reden, um welche Veranstaltungen geht's da konkret? Das wird ja wahrscheinlich nicht meine private Feier sein, sondern es muss öffentlich sein oder wonach geht's, ob ich da mir Gedanken machen muss um Sicherheitskonzept?
Im Wesentlichen reden wir von den Veranstaltungen, von denen, die öffentlich sind, also die jedermann besuchen kann, wo er ein Entgelt bezahlt und also keine weiteren Besuchsberechtigungen da vorliegen müssen. Da ist es dann erstmal unerheblich, ob das in einem Gebäude stattfindet oder aber auch außerhalb, auf einer grünen Wiese, sage ich mal. Das ist dann immer so ein Problem der Rechtsgrundlage. Für Veranstaltungen indoor, also in Gebäuden, ist die Niedersächsische Versammlungsstättenverordnung gültig. Und das gibt es aber für die Außenflächen nicht. Also da ist das die Rechtsgrundlage sehr bunt und vielfältig, sehr komplex, sage ich mal, ein Dschungel. Und da muss man sich schon gut auskennen, damit man dann die richtige Rechtsgrundlage findet und dann auch behördlicherseits eine Auflage machen kann. Das ist dann für diese Indoor-Veranstaltung in dieser Versammlungsstättenverordnung besser geregelt. Also sage ich mal so, die Kooperation wird dann immer mehr gefordert, wenn es auf grüner Wiese zu einer Festlichkeit kommt.
Auf der grünen Wiese kann aber auch ein Zelt stehen, oder?
Ja, auf der grünen Wiese kann auch ein Zelt stehen. Sie können da auch ein, ja alles da. Da kann man ja ganz normal den Rummel aufbereiten. Wichtig ist, dass irgendwann mal das Veranstaltungsgelände begrenzt wird. Das ist so immer eine Forderung. Weil das hat ja auch die Frage, inwieweit übe ich als Veranstalter mein Hausrecht aus und wo endet das? Wann ist die Polizei zuständig? Ganz klare Geschichte.
Also wer da was plant, was Öffentliches, gibt es da sonst noch Kriterien von der Größe der Veranstaltung, Teilnehmerzahlen oder irgendwas, was noch reinspielt, dass ich eben wirklich anfangen muss, ich brauche dafür eine Genehmigung?
Also eine Genehmigung brauchen Sie grundsätzlich immer. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt Bier ausschenken wollen, dann brauchen Sie eine Schankgenehmigung. Wenn Sie die normalen Ruhezeiten überschreiten wollen, brauchen Sie eine Sperrzeitverlängerung. Und dann ist es noch die Frage, will ich noch ein Gewerbe anbieten, also irgendwas verkaufen, dann brauchen Sie nach der Gewerbeordnung auch noch eine Genehmigung. Und das fängt dann an, ob Sie mit 10 Leuten was veranstalten oder mit, sag ich mal, 1000 oder mehr. Also da gibt es erstmal grundsätzlich keine weiteren Regelungen. Polizeilich ist es allerdings so, wenn es eine richtige Großveranstaltung ist, das beginnt dann bei 5000 Leuten außerhalb, dann schreiten wir schon in die genaueren Planungen ein und dann wird das mit den umgehenden Konzepten, ob das nun ein Sicherheitskonzept ist oder ein Verkehrskonzept, dann schon genauer gesehen, weil es einfach mehr Aufwand ist und mehr die allgemeine Bevölkerung beeinträchtigt. Also Felgenfest ist da jetzt ja ein großes Beispiel aus unserem Kreis, aber da sieht man ja schon, was man da alles planerisch zugegenbringen muss, damit das dann auch gut über die Bühne läuft.
Das klingt schon danach, dass da jede Menge Beteiligte sind, involviert sind. Wer spielt da alles mit? Welche Behörden kommen da überhaupt alles mit ins Spiel?
Akteure sind vor allen Dingen erstmal die Veranstalter. Der Veranstalter ist jetzt egal, ob es eine Privatperson oder ein Verein ist, trägt, und das muss man wissen, die Hauptverantwortung für das, was er ja veranstaltet. Er trägt die Hauptverantwortung für die Sicherheit. Und er muss die Voraussetzungen für die sichere Abwicklung seiner Veranstaltung schaffen. Und das ergibt sich letztlich nicht nur auf irgendeiner Idee von irgendeiner Behörde oder der Polizei. Letztlich ist das geregelt im bürgerlichen Gesetzbuch. Und zwar gibt es im 823 BGB Leitungs-, Organisations- und Verkehrssicherungspflichten, die sich für einen Veranstalter daraus ergeben. Mit diesem 823 BGB verpflichtet man sich also dazu, dem Anspruch der Besucher nach einer sicheren Veranstaltung nachzukommen. Also man kann sich das ganz einfach vorstellen, wenn ich irgendwo ein Entgelt entrichte, um an einer Veranstaltung teilzunehmen, dann erwarte ich natürlich im Gegenzug auch, dass hier alles bestens organisiert ist und zumindest keine Stolperfallen oder Gefahren für mich als Besucher lauern. Und durch das Entrichten meines Entgeltes kommt der Veranstalter in die Pflicht. Es gibt dazu übrigens auch zwei Urteile und das pflege ich hier ein, weil das den meisten dann doch immer noch mal die Augen öffnet. Der Bundesgerichtshof hat mal geurteilt, schon in 2020, wie folgt: Die rechtlich gebotene Verkehrssicherung umfasst die Maßnahmen, die ein umsichtiger, in vernünftigen Grenzen denkender Mensch für notwendig und ausreichend hält. Also das ist schon mal etwas, ja, Gesetzestext, aber eigentlich sagt dieser Satz ganz deutlich das aus, was es sein muss. Ich muss einfach mehr schlankweg ein paar normale Gedanken machen, wo lauern hier die Gefahren und da meine Maßnahmen treffen. Im Übrigen zu Unwetterlagen hat auch mal das Landgericht Frankfurt bei Rock am Ring gesagt, derjenige, der eine Gefahrenlage schafft, gleich welcher Art, ist verpflichtet, die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um eine Geschädigung anderer möglichst zu verhindern. Und das sagt es auch aus. Also machen wir uns mit dem Veranstalter gemeinsam, da kommen wir nachher noch drauf, als Kooperationsleistung die Gedanken, wo lauern hier die Gefahren und welche Gefahren müssen wir mit welchen, ja, wie weitgehenden Maßnahmen dann auch berücksichtigen.
Wer das vielleicht professionell macht, Veranstaltungen organisieren oder eine gewisse Erfahrung hat bei größeren Veranstaltungen wie Städte oder Kommunen, die werden die sich da ja auskennen. Wenn man so als Neueinsteiger oder ich mache mal einmal irgendwie was wie ein Abi-Umzug, sind die nicht völlig überfordert mit solchen Vorgaben oder wissen gar nicht, wo ihnen der Kopf steht am Anfang?
Also es kann natürlich, gerade wenn ich eine Veranstaltung neu aus dem Boden stampfe, so sein, dass man etwas ein ohnmächtiges Gefühl hat. Aber der ganz klare Aufruf, nicht davon sich erschrecken lassen, Polizei, Ordnungsamt und alle weiteren Fachbehörden, insbesondere dann natürlich auch Rettungsdienst und Feuerwehr. Wir wollen keine Veranstaltung verhindern. Wir wollen dem Bürger quasi als Service zur Verfügung stehen, dass er eben dieser Anforderung aus diesen Urteilen, die ich eben gesagt habe, raus gerecht werden kann. Wir wollen ihn unterstützen, wir wollen kooperieren. Weil letztlich ist es so, eine gelungene Veranstaltung führt zur Reputationssteigerung aller. Und wir sind uns schon bewusst, dass wir da keinen Bürger im Regen lassen stellen und dass wir auf jeden Fall diese, ja, Brauchtumsveranstaltung als kulturellen Gegenstand erhalten wollen. Wie gesagt, nicht verhindern steht da im Mittelpunkt, sondern gemeinsam einen Blick drauf werfen, gucken, wo sind die Gefahren und dann reagieren.
In welcher Reihenfolge läuft das jetzt ab? Also ich habe mich entschieden, ich mache da meine Veranstaltung. Wen kontaktiere ich zuerst?
Im Mittelpunkt des ganzen Verfahrens, und das kann man sich so mitnehmen, ist das Ordnungsamt der Kommune, in der man seine Veranstaltung machen will. Also wenn ich jetzt sage, ich mache in Halvesdorf ein Zeltfest von der Feuerwehr, gab es ja letztes Jahr, dann muss ich mich ans Ordnungsamt Hameln wenden. In Koppenbrügge für ein Burgfest wende ich mich ans Ordnungsamt Koppenbrügge. Und diese Ordnungsämter sind im Übrigen in den letzten beiden Jahren auf polizeiliche Initiative, auf unsere Initiative, zu Erfahrungsaustauschen geladen worden. Und dabei haben wir uns abgesprochen, wie wir mit diesen Anmeldungen umzugehen haben. Wir haben übrigens auch in den meisten Gemeinden mittlerweile Informationsschreiben für den Bürger nochmal platziert und eine allgemeine Anmeldung dort im Internet abrufen lassen, beziehungsweise man kann sie abrufen über die verschiedenen Gemeindeseiten. Und diesen Bogen füllt man einfach aus. Und dann erstmal unabhängig der Zuständigkeit, habe ich ja eben darauf hingewiesen, dass eventuell das Ordnungsamt gar nicht zuständig ist, übernimmt aber das Ordnungsamt erstmal die Funktion der Koordination, schaut drauf, welche Behörden sind denn hier zu beteiligen, welche anderen Organisationen, also Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei muss ich noch dazu holen. Und man weiß beim Ordnungsamt auch, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Schützenfest machen mit Böllerei, also mit sprengstoffrechtlichen Vorgaben, oder wenn sie noch Tiere einbinden aus mehreren Landkreisen, dann gibt es da auch seuchenrechtliche Vorgaben. Weiß das Ordnungsamt, welche Fachbehörde, in diesem Fall jetzt Waffenbehörde oder Kreisveterinäramt, ist denn noch einzubinden? Das kann der normale Bürger, gerade wenn er das erste Mal sowas macht, gar nicht umfassen. Aber das örtliche Ordnungsamt ist sein Ansprechpartner und übernimmt die weiteren Schritte.
Und wie würde das dann weiterlaufen, so ein Verfahren?
Gut, nachdem die Anmeldung, die wir zugegebenermaßen jetzt nicht mehr ganz schlicht gehalten haben, sondern die schon, ja, ich glaube, so fast 25 Fragen umfasst, wobei man natürlich nicht alle beantworten muss, das, was nicht zutrifft, kann man ja einfach streichen, haben wir aber ein umfangreiches Bild über die eigentliche Veranstaltung. Und da muss man auch mal ganz klar sagen, das ist natürlich beim Maibaumaufstellen deutlich weniger, als wenn ich jetzt ein Zeltfest über 3 Tage mache oder gar hier die Dachnomaden mir einlade. Dann ist es schon unterschiedlich, was alles ausgefüllt wird. Aber grundsätzlich kommt dann dieser Antrag ans Ordnungsamt und danach wird draufgeschaut, welche Fachbände, das habe ich eben gerade erklärt. Und letztlich kommt es dann einmalig zu einem Kooperationsgespräch. Das heißt, man setzt sich wirklich an einen Tisch und versucht, oder beziehungsweise bei kleinen Veranstaltungen kann man das auch gleich an der Örtlichkeit machen, guckt einmal rüber in sich in die Augen, dass erstmal jeder weiß, wer ist denn überhaupt hier mit im Spiel, was habe ich von wem zu erwarten und wer ist denn wofür zuständig. Das wird dort geklärt. Dann wird ein kurzes Protokoll gemacht seitens des Ordnungsamtes im besten Fall, so dass erstmal ein kleines Gerüst steht. Und wenn dann nichts weiter ist, wenn keine weiteren Gefahren sind, dann kann die Veranstaltung auch schon so über die Bühne gehen wie geplant. Dann gibt es da eine einfache Schankgenehmigung. Es gibt eine einfache, wenn Sie über die Nachtzeiten hinaus wollen, Sperrzeitverlängerung bis 3 oder 4. Und dann ist das Thema schon vom Tisch, gar nicht viel Aufwand. Je größer die Veranstaltung also wird, je mehr Gefahren zum Beispiel durch Überfüllung an der Veranstaltung oder aber auch im Fall von Übergriffen von außen oder von innen heraus lauern oder je mehr Technik Sie eingesetzt haben, dass mal so technische Unfälle drohen, dann wird es natürlich etwas detaillierter. Und bei ganz großen Veranstaltungen fordern wir dann ein sogenanntes Sicherheitskonzept. Das ist mittlerweile so ein bisschen das Schreckgespenst geworden, aber da muss man ganz klar sagen, kleine Veranstaltung, kleines Sicherheitskonzept, eventuell nur Absprache, die protokollarisch festgehalten wird. Und richtig große Veranstaltung, mehrtägig, viele Besucher, 5.000 und mehr, umfangreiches Sicherheitskonzept, wo bei der Erstellung dann natürlich der Veranstalter dafür verantwortlich ist, aber die Behörden und Organisationen für Sicherheitsaufgaben damit zuliefern, ergänzen und da gemeinsam so ein Konzept erstellt wird.
Und als Unterstützung dafür gibt's eben dieses Formular, das du da schon angesprochen hast, mit dem auch gearbeitet werden kann. Ich habe dieses Formular jetzt gerade eben mal aufgemacht auf einer Gemeindeseite. Plan, Namensangaben, Datum und so weiter ist da alles mitgenannt. Wo es ist, ist klar. Nach Alkohol, Ausschank wird gefragt. Toiletten aber zum Beispiel werden natürlich auch abgefragt.
Toiletten werden abgefragt, ist ja eine Frage der Hygiene. Also wenn ich jetzt ein Zeltlager mache und 2000 Kinder da sind, aber nur 10 Klos habe, dann wird es irgendwann ein bisschen bedenklich, insbesondere dann, wenn einer irgendwas einschleppt. Ja.
Andere Frage, da geht es zum Beispiel, ob eine Erste-Hilfe-Station vorgesehen ist. Ab wann muss ich mich denn um sowas kümmern oder vielleicht sogar richtig um Sanitätsdienst?
Das ist der Klassiker, warum wir dann im Kooperationsgespräch das einmal abfragen, weil der Rettungsdienst natürlich wissen will, ob die alltägliche Vorplanung, sprich dieser sogenannte Regelrettungsdienst, überfordert wird durch diese Veranstaltung. Bei kleinen Veranstaltungen eher nicht. Haben Sie aber eine große Veranstaltung, wo dann es vielleicht mal zu einem Massenanfall von Verletzten kommen kann, warum auch immer, Gedränge-Situation, dann ist es natürlich so, dass die hier vor Ort gar nicht alle behandelt werden können. Das heißt, es ist schön, wenn der Rettungsdienst sich darauf einstellen kann, an dem Tag ist da und da die Veranstaltung mit so und so vielen Personen und wenn was passiert, verteilen wir die Menschen so und so.
Es wird aber zum Beispiel auch nach möglichen Parkplätzen gefragt. Also auch da muss ich mich als Veranstalter im Zweifelsfall drum kümmern.
Drum kümmern nicht, aber zumindest muss es bewertet werden. Wie ist denn die Anfahrtssituation? Da bin ich auch wieder bei meiner Großveranstaltung. Sie brauchen ausreichend Parkplätze und es darf natürlich nicht die ganze Stadt dadurch über 3 Tage lahmgelegt werden, dass die Leute an- und abreisen. Und bei der Abreise ist es ja meist auch so, dass alle auf den Schlag wieder wegfahren wollen. Das heißt, so eine bestimmte Einbahnstraßensituation, die auch dann den öffentlichen Personennahverkehr wieder ins Spiel mitbringt, ist da schon in der Vorplanung erforderlich.
Und dann entdecke ich hier noch, ich muss mich auch ein bisschen um Abfallbeseitigung kümmern, dass die gewährleistet ist, sehr schön, und Versicherungsschutz ausreichender, ob der für die Veranstaltung besteht. Muss ich mich da automatisch versichern lassen? Ist jetzt nicht so die Polizeiaufgabe, aber...
Also mit Hinblick auf diesen 823 aus dem bürgerlichen Gesetzbuch würde ich natürlich zu jedem, es ist aber auch meist Pflichtforderung, zu einer Veranstalterhaftpflicht. Allerdings entbindet die nicht, und das ist auch nochmal vielleicht ein wertvoller Hinweis, entbindet die natürlich nicht davon, eine saubere Planung zu machen. Denn letztlich, na klar, die Versicherung zahlt erstmal, aber wenn natürlich irgendwo ein Ansatz dafür besteht, dass jemand grob fahrlässig gehandelt hat, ist natürlich immer die Frage, holt man sich das Geld irgendwie wieder?
Also, Ordentliche Planung ist das A und O. 25 Fragen sind das, die abgefragt werden. Ein paar Hinweise gibt es noch dazu und alles Weitere kann dann im Gespräch geklärt werden. Du hast das Beispiel Maibaum aufstellen genommen. Was muss ich denn da beachten, dass das Ding nicht umkippt und irgendwem auf den Kopf fällt? Oder was wären da so typische Sicherheitsgeschichten?
Ja, das ist ja ganz praktisch schon mal festgestellt. Genau, ich stelle mich hin, da wo der Maibaum aufgestellt werden soll und überlege, was kann hier passieren? Da ist natürlich als erstes der Sturz dieses Maibaums oder noch ein bisschen vorher beim Aufstellen. Wie sichere ich denn die ganze Nummer, dass wenn das Ding mir denn doch aus der Hand gleitet und obwohl da 20 Leute dran rumraken, dass er doch runterfällt, dann darf da keiner drunter stehen. Ich muss also mir Gedanken machen, wie weit sperre ich das ab, wenn ich das Ding aufstelle. Dann muss ich mir Gedanken machen, wie viele Leute kommen denn überhaupt? Habe ich denn hier genug Platz? Dann habe ich mir natürlich für jede Bratwurstbude, für jeden Bratwurststand die Gefahren im Betrieb. Die Klappe darf nicht runterfallen. Also so alles so Kleinigkeiten, was ja normalerweise selbstverständlich ist. Jetzt sage ich mal, das sind die Pflichten des Veranstalters. Polizei kommt dann mit, wenn es darum geht, wie groß ist die Veranstaltung. Können die hier alle parken? Können die im Verkehr an- und wieder wegfahren? Wenn es dann doch mal zu voll wird und jetzt als Beispiel dieser Baum fällt um und alle drängen nach außen, dürfen keine Hindernisse im Wege sein, sodass jeder einen Fluchtweg hat. Und dann ist das für so ein Maibaumfest auch schon erledigt.
Du hast ja vorhin in Sachen Veranstaltungssicherheit auch schon auf ein Thema hingewiesen, für das eigentlich keiner so richtig was kann, das aber gerade in der Open-Air-Saison natürlich auch eine Rolle spielen kann, das Wetter bzw. Unwetter. Und das hat es hier ja auch schon gegeben. Ich erinnere mich da noch an lange Blaulichtkonvois, die in Hameln durch die Stadt gefahren sind mit hunderten Jugendlichen, alle aus einem Camp.
Genau, die Landesjugendfeuerwehr hat ja in Halvesdorf auf Alpha-Wande, dem Campingplatz da oben oder dem beabsichtigten Campingplatz, Zeltlager gehalten. Und nur mal so als Beispiel, da waren ja dann die Absprachen schon sehr detailliert. 2000 Kinder auf dem Haufen, in Anführungsstrichen, über eine Woche. Da muss man sich dann schon mal Gedanken machen, was da alles passieren kann, sei es von vermissten Fällen oder ähnlichen Geschichten, die dann da vor Ort passieren. Jedenfalls ganz zum Schluss kam dann auch noch mal die Forderung, lass uns doch mal vorbereiten in Sachen Unwetter. Und dass das dann eben doch mal wichtig wird, hat dieses Zeltlager leider gezeigt. Es gab eine Gewitterzelle in dieser Woche und die ging direkt über dem oder fast direkt in der Nähe dieses Zeltlagers runter. Und aufgrund der detaillierten Vorplanung mit Feuerwehr und Rettungsdienst war es dann eben kein Problem, nach dieser Checkliste, nach diesem Ablaufplan zu handeln und 2000 Kinder in 65 Transportern und 6 Omnibussen in eine zuvor auch bereitgestellte und geklärte Schule dann unterzubringen. Also auch für die Eltern dann natürlich, nur mal so als Nebenbemerkung, eine beruhigende Situation, wenn ein Sicherheitskonzept sowas dann auch vorher sieht.
Und für alle Beteiligten, die es mitorganisiert haben, war es wahrscheinlich auch ein schönes Gefühl dann.
Also man steht natürlich nach außen deutlich besser da, wenn man so eine Lage dann handelt. Aber das ist ja das, was ich sagte. Gut laufende Veranstaltungen führen im Endeffekt zu einer Reputation aller.
Wenn da so viele Beteiligte dabei sind, kann es da nicht auch schon mal dazu kommen, dass es vielleicht die ein oder andere Spannung gibt oder dass sich vielleicht irgendwelche Wünsche, Vorgaben an die Sicherheit widersprechen?
Ja, ich habe gesagt, der kooperative Ansatz steht für alle hier im Mittelpunkt. Wir wollen, wie gesagt, keine Veranstaltung verhindern. Wir versuchen immer, den Veranstalter von der Notwendigkeit der Mindestplanung dazu überzeugen. Das gelingt uns in der Regel auch. Also über die geordnete Räumung. Dann ist es aber auch so, dass die Polizei oder in diesem Fall war es ja dann auch der Landkreis eindeutig, der dann eine Zugabe gemacht hat und gesagt hat, komm, dann geben wir euch eben die Schule und der Veranstalter braucht sich dann eben da nicht drum kümmern, dass er auch noch zeitaufwendig eine Unterkunft suchen muss, sondern da unterstützten die BOS, die Behörden für Sicherheitsaufgaben, dann schon.
Du hältst ja auch Vorträge zu dem Thema. Die Zusammenarbeit der Behördenorganisationen untereinander, die wurde auch ausgebaut. Hast du das Gefühl, dass das Thema mittlerweile wirklich bei allen, die da in irgendeiner Form beteiligt sind, ob sie Veranstaltungen nun planen, begleiten, genehmigen, dass das präsenter ist?
Dieser Erfahrungsaustausch mit den Ordnungsämtern, im Übrigen in beiden Landkreisen, also Holzminden auch noch, weil das mit zum Inspektionsbereich gehört, der hat schon dazu geführt, dass zumindest die Zusammenarbeit Ordnungsämter-Polizei enger wird. Ja, man muss auch den einen oder anderen noch mitnehmen, weil es, das darf man auch nicht vergessen, für die Ordnungsämter nochmal ein erheblicher Aufwand ist. Und gerade kleine Samtgemeinden oder Gemeinden oder Flecken haben nicht immer die Sachbearbeitung so über, dass man da eben nochmal in der Veranstaltungssaison von Mai bis September, ich sag mal so roundabout 20 Veranstaltungen mit betreuen kann. Aber dennoch, und deswegen haben wir bestimmte Standards geschaffen. Wir haben uns gesagt, bei bestimmten Größen machen wir bestimmte Standards, also wie jetzt eben dieses Kooperationsgespräch als Mindestvoraussetzung mit einer vernünftigen Anmeldung und dann einigen stichpunktartigen Vorplanungen. Aber letztlich kommen wir mittlerweile dahin, dass wir sagen, wir ziehen alle an einem Strang, eben auch durch unseren Erfahrungsaustausch, ja.
Und wie sieht das aus mit den potenziellen Veranstaltern? Auch die können ja in den Genuss vom Vortrag kommen. Da bist du auch unterwegs. Ich kann mich im Bereich Salzhemmendorf dran erinnern. Was kam da so auf dich zu Anfragen?
Also gerade diese örtlichen, das war ja auch dann die Idee quasi von den Ordnungsämtern, sich eigentlich mal in ihrer Kommune alle ja, möglichen Veranstalter zusammenzuladen und dann mal über diese Neuerung oder beziehungsweise es ist ja nur das Auffrischen der alten Vorgaben, die ja schon jahrzehntelang gültig sind, nochmal zu informieren. Und auch da haben wir schon den Zusammenarbeitsfokus gehabt. Das heißt, wir haben da schon kommuniziert, was wir eigentlich wollen, und Ängste konnten auch geklärt werden. Da ging es teilweise mal in einer Veranstaltung, kann ich mich daran erinnern, um eine Brandsicherheitswache, die dann im Nachgang zu dieser Veranstaltung im nächsten Mal heruntergeregelt wurde, weil es einfach schlichtweg nicht erforderlich war. Also sonst sind ja auch die positiven Effekte, und das sind eben die Auslöse aus diesen Kooperationsgesprächen. Und das ist also der Tenor. Wir wollen das zusammen lösen und wollen da nichts verhindern.
Hast du sonst noch irgendwelche kuriosen Fälle vielleicht irgendwann mal erlebt im Zusammenhang mit Veranstaltungen? Du machst das ja nun schon 14 Jahre.
Kurios ist ja leider immer, dass irgendwas passiert ist. Wir hatten ja zum Beispiel mal eben den Fall, den ich schon gesagt habe, wenn ja auf einem Scheunenfest dann nur ein Ein- und Ausgang, vielleicht nur ein Tor ist und die Scheune nach den Berechnungen einer Abnahme eines Bauamtes vielleicht nur 200 Leute umfasst, dann aber 400 Leute da drauf sind und nochmal 200 davor stehen, ist es immer schwierig, da noch irgendwie dagegen anzugehen, wenn man im Vorfeld überhaupt nichts von der Veranstaltung wusste. Polizei kann aber auch nicht einfach wegfahren, sondern wir müssen da ja in unserem Auftrag aus der Gefahrenabwehr nachkommen und müssen die Situation regeln. Das ist dann immer nicht ganz so einfach. Man muss dann Kräfte hinzuziehen, die man wieder aus der Alltagsorganisation wird. Also deswegen werden wir da ungern von überrascht. Und mittlerweile ist es auch bei den Ordnungsämtern so, dass die sämtlichen Anträge dann ja auch so verteilt werden, dass jeder Bescheid weiß. Und dann ist es natürlich auch nochmal mit diesen Pfefferbomben, das hatte ich gesagt, so gewesen, dass da zum Beispiel im Vorfeld über einen gut geschulten Sicherheitsdienst beraten wurde und auch das so angenommen wurde, beziehungsweise auch von selbst organisiert wurde. Und dann war es bei dieser Pfefferbombe auf Tanzfläche in Rumbeck, war das jetzt gar kein Problem, die Seitenwände des Zeltes hochzuklappen und alle Tanzenden da, sage ich mal, schnell von diesem Zelt aus dieser Pfefferwolke herauszuleiten. Und das ist natürlich dann super, wenn ein Sicherheitsdienst so weiß, was er zu tun hat, dann kann so eine Veranstaltung nur gut enden.
Stichwort Sicherheitsdienst, ihr seid von der Polizei, du hast es gesagt, für Gefahrenabwehr oder wenn dann wirklich was passiert, natürlich gefordert. Ab wann greift ihr denn ein oder muss ich erstmal grundsätzlich einen Sicherheitsdienst beschäftigen?
Also grundsätzlich geht da natürlich auch wieder das Gleichheitsbehandlungsgebot, sage ich mal. Wir haben uns jetzt für Disco-Veranstaltungen beispielsweise, also das sind ja die Klassiker, drei Tage Zeltfest, Sonntag Umzug, Freitagabend Disco. Und für diese Disco-Veranstaltung nur am Freitag erstmal auf einen Schlüssel geeinigt, um alle gleich zu behandeln. Der heißt da 1:50, das heißt ein Beamter oder ein Mitarbeiter Sicherheitsdienst macht dann für 50 Besucher oder erwartete Besucher seinen Dienst. Und wenn sie dann ungefähr 300 Leute, sind das ja immer so im Schnitt, die in der Anmeldung angemeldet werden, haben sie 6 Sicherheitsdienstmitarbeiter, die dann eben die Jedermannrechte dort vor Ort und das Hausrecht ausüben. Und wenn es darüber hinaus, also entweder außerhalb des eigentlichen Veranstaltungsgeländes oder aber auch in der Masse noch zu weiteren Gefahrenüberhängen, also kriminellen Vorgängen kommt, ist natürlich die Polizei auch mal dabei. Wir bereiten uns ja auf entsprechende Veranstaltungen auch vor und übernehmen dann natürlich die Lage da vor Ort und regeln das ab. Aber da habe ich jetzt auch 2 Hinweise noch. Zum einen haben wir, wie gesagt, immer mehr diese Alkoholisierung durch Jugendliche, wobei natürlich auch von jedem Veranstalter das Jugendrecht zu beachten ist. Aber auch vereinzelt körperliche Auseinandersetzungen, die dann aus dem Ruder laufen, oder auch sexuelle Belästigung. Und da gibt es ja durch Einrichtung eines Awareness-Teams, so nennen wir das, also ein, zwei Mitarbeiter, die sich einfach mit offenen Augen über mögliche sexuelle Belästigungssituationen schlau gemacht haben oder über Situationen, die eskalieren könnten und die dann eingreifen und dementsprechend auch beraten. Das ist immer so ein Hinweis von uns und das ist eigentlich das, was die Polizei im Wesentlichen schon fordert. Dann kann so eine Veranstaltung eigentlich sauber über die Bühne gehen. Ist das eine reine Veranstaltung, wo nur die Vereinsmitglieder tanzen, gilt dieser Schlüssel von 1:50 nicht, da gelten dann andere.
Aber da kann man sich dann eben mit den entsprechenden Stellen und in diesen Gesprächen ja schlau machen. Wenn du diese Vorträge hältst oder in den Gesprächen, ist es dir schon mal untergekommen, dass irgendjemand gesagt hat, das ist mir doch zu viel Wust, der dahinter steckt, ich lasse das lieber mit der Veranstaltung?
Nein, also bisher, ich habe es eben schon mal angedeutet, hat als Schreckgespenst immer dieses jetzt neu von uns geforderte Sicherheitskonzept dafür gesorgt. Aber ein Sicherheitskonzept, das kann man umfangreich schreiben auf 76 Seiten. Ich bin ja eher ein Freund davon, das spiegelstrichartig für eine bestimmte vorgeplante Maßnahme zu machen, die dann auch nur erforderlich ist. Und wenn darüber jeder Bescheid weiß, was zum Beispiel im Fall einer Räumung passieren muss, dann ist das eigentlich gar kein großes Thema. Also viel Prosa ist das eine. Was man auf jeden Fall nicht braucht, ist ein professioneller Schreiber, der jetzt für ein eintägiges oder dreitägiges Fest irgendwas schreibt. Da kann man sich dann lieber mit der Polizei nochmal zusammensetzen oder aber auch mit dem Ordnungsamt und kriegt das auch so über die Bühne. Wie gesagt, keine Angst vor diesem Sicherheitskonzept. Das sollte keinen davon abhalten, sein Fest zu planen.
Womit wir wieder beim gesunden Menschenverstand dann auch werden, den du vorhin angesprochen hast. Zusammengefasst nochmal für alle, die was machen möchten. Wenn du Organisator wärst einer Veranstaltung, kurz zusammengefasst, wie würdest du es angehen?
Ich würde mir erstmal bei der zuständigen Gemeinde, beim Ordnungsamt, das Anmeldeformular runterladen oder auch direkt abholen. Dann würde ich schon mal kurz fragen, welche Genehmigungen denn hier seitens der Kommune erforderlich sind, diesen Antrag ausfordern und einfach da wieder abgeben und fragen, wann es mit dem Kooperationsgespräch weitergeht. Und dann braucht man sich eigentlich schon, was das Behördliche angeht, keine Gedanken machen. Allerdings sollte man das rechtzeitig machen. Da braucht keiner glauben, dass er, wenn er 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn noch beim Ordnungsamt die Tür aufmacht oder anklopft, dass er da auf Gegenliebe stößt, weil es schlichtweg ja auch nicht fair ist, so kurzfristig mit irgendetwas in die Tür zu treten. Ich sage immer, 3 Monate bei einer normalen Veranstaltung und 6 Monate bei einer Großveranstaltung müssen da schon mal drin sein, denn Sie dürfen nicht vergessen, neben diesem behördlichen Kram bzw. behördlichen Genehmigungsablauf haben Sie ja noch ganz viel organisatorisch zu organisieren. Also da rate ich auch mal, sich so aufzustellen, dass man vielleicht einen Veranstalter hat und darunter verschiedene Einsatz- oder Regelungsbereiche. Da sind verschiedene Menschen nochmal für verschiedene Bereiche der Veranstaltung verantwortlich. Und da müssen Sie ja auch planerisch mindestens ein halbes Jahr im Vorfeld in die Bütt gehen, sonst kriegen Sie Ihre Veranstaltung gar nicht sicher über die Bühne. Ne? Der eine macht den Umzug, der andere macht die Freitagabend-Disco und der dritte Mann kümmert sich um die Tanzband und die Tickenmannschaft. Also sowas zum Beispiel können Sie ja gar nicht alleine alles regeln, wenn Sie damit 3 Wochen vorher anfangen. Das machen Sie ja auch schon deutlich im Vorfeld. Meistens beginnt das ich sag mal 9 bis 12 Monate, dass man als Verein irgendwas anfängt zu planen. Und spätestens 6 Monate sollten Sie dann an Ihre Genehmigung denken.
Also könnte man jetzt anfangen, fast schon für den Herbst zu planen?
Ja, wenn wir mal ehrlich sind, jetzt haben wir Februar. Die Veranstaltungssaison beginnt im Mai. Also wer jetzt seinen Maibaum aufstellen will, der sollte schönigstens in die Puschen kommen. Dann ist es mit 8 Wochen aber schon sehr knapp. Je größer die Veranstaltung, wird das wahrscheinlich nicht mehr umsetzbar sein.
Also da bei allen, wer da noch was vorhat, Anlaufstelle erstmal die eigene Kommune, das Ordnungsamt und die Polizei unterstützt mit.
Genau, bei der Polizei, bei der örtlichen oder auch bei uns kann man natürlich gerne nachfragen.
Dann sage ich schon mal herzlichen Dank, hoffe, dass das allen gut gelingt und dass die Veranstaltungen vor allen Dingen friedlich ablaufen hier bei uns.
Ja genau, das hoffe ich auch. Wir haben ja dieses Jahr auch noch einen Blaulichttag mit allen zusammen und auch da stehen wir selber in der Bütt und müssen mal ein Sicherheitskonzept schreiben.
Werden wir uns ganz genau angucken. Dir schönen Dank und gutes Gelingen.
Jawohl.